Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 27. Februar 2025. Ganz herzlichen Dank für das Rekordinteresse an unserem gestrigen Weltwoche Daily Livestream. So viele Zuschauer hatten wir noch nie, so viele Leute haben noch nie aktiv mitgemacht, das Geschehen verfolgt, eine mehr als Verdoppelung der Einschaltquote gegenüber dem letzten Livestream. Phasenweise hatten wir 8000 Menschen gleichzeitig schon am Anfang auf dem Sender, am Schluss waren es dann natürlich viel, viel mehr. Und ich möchte mich auch noch einmal auf das Allerherzlichste bedanken bei den Teilnehmern und ihren hochintelligenten Fragen. Ich darf sagen, das hat auch mich inspiriert zu einigen rhetorischen, gewagten Hochseilakten, aber ich habe mich pudeliwohl gefühlt. Und vielen Dank für diese tolle Interaktion, für diese tollen Gespräche. Ein Zuschauer hat mich gefragt, Herr Köppel, halten Sie es für ausgeschlossen, dass Friedrich Merz einen guten Job machen wird als Kanzler? Und meine Antwort lautet hier klipp und klar, selbstverständlich überhaupt nicht. Friedrich Merz ist in der Lage, er hat alles, was es braucht, um einen hervorragenden Job als Kanzler zu machen. So viel braucht es allerdings auch nicht, um einen Job als Regierungschef hervorragend zu machen. Da reicht der Alltagsverstand, eine anständige Ausbildung. Und wenn man eine berufliche Lehre gemacht hat und Kontakt zur Wirklichkeit hatte, dann schadet das auch nicht. Sie haben ja viel zu viele Berufspolitiker da in den geschlossenen Abteilungen des Bundesberliner Politraumschiffs. Deshalb Berufserfahrung wäre natürlich gut, die hat der Friedrich Merz. Nein, er hat alles. Es ist ja im Grunde auch alles für ihn gelaufen. Er könnte ein brillanter Kanzler werden, wenn er es denn schafft. Aber er muss ein paar Eigenschaften ablegen, die eben negativ aufgefallen sind, jetzt auf seinem Weg zur Kanzlerschaft. Und für mich ist das ganz große Problem bei Friedrich Merz, ich habe den Verdacht, dass er zwar ein intelligenter Mann ist, aber dass seine politischen Instinkte irgendwie falsch eingestellt sind. Er ist ein Politiker, der nie ganz falsch, aber eben meistens knapp daneben liegt. Und das ist eben auch ein Problem, wenn du zum 37. Mal den Ball auf den Penaltypunkt hast und dann eben doch daneben schießt, obwohl kein Torhüter im Goal ist. Ja, da musst du dir auch die Frage stellen, was ist los? Und das darf man jetzt nicht wegdiskutieren, obwohl es die deutschen Medien machen. Friedrich Merz hätte abräumen müssen bei diesen Wahlen. Alles ist für ihn gelaufen. Er stand vor den Trümmern der Ampel. Die AfD, eine Partei, die im deutschen Mainstream ausgegrenzt wird. Er hatte die ganzen Medien hinter sich, er hatte alles hinter sich und trotzdem nur ein schwaches Resultat, seine CDU knapp über dem Ergebnis einer AfD. Und da muss man sich schon fragen, was ist da falsch gelaufen? Mit jedem Auftritt ist der Friedrich Merz, das ist mein Verdacht, ist er kleiner geworden. Warum? Weil er eben die eigene Partei nicht hinter sich hat. Er hat das versäumt, er hat das nicht gemacht. Die ganze Vermerkelung seiner CDU, die hätte er rückgängig machen können dadurch, dass er einen ganz seriösen Programmbereinigungsprozess eingeleitet hätte mit delegierten Abstimmungen, mit Schwerpunkten, auf die er seine Partei hätte einschwören müssen. Das ist eben Führungsarbeit, das ist anspruchsvoll. Ich will das gar nicht vernichtigen hier, ich will das gar nicht bagatellisieren. Das ist ein schwieriger Prozess, wenn Sie eine Partei von einer falschen Linie auf eine andere Linie bringen müssen. Dann legen Sie sich da mit mächtigen Regionalfürsten an. Aber das hat Friedrich Merz nicht gemacht und man muss sich die Frage stellen, warum hat er es nicht gemacht? Hat ihm das Selbstvertrauen gefehlt? Das glaube ich nicht. Vielleicht hat ihm die programmatische Überzeugung, die intellektuelle Kraft gefehlt. Und das ist mein zweiter Verdacht, den ich bei diesem Politiker habe. Er hat keine festen, unverrückbaren Überzeugungen. Er steht nicht auf einem festen Fundament, auf einem erdbebensicheren Boden von weltanschaulichen Überzeugungen. Der ruht in dem Sinn politisch nicht in sich selbst. Und ein Indiz, dass es so sein könnte, ist die Brandmauer. Ich habe allmählich den Verdacht, dass die Brandmauer sozusagen der Überzeugungsersatz ist für Friedrich Merz. Denn diese Brandmauer ist das, was er am konsequentesten und am deutlichsten in diesen Wahlen, in diesem Wahlkampf vertreten hat. Und wenn du eben keine Überzeugungen hast, dann brauchst du eine Mauer, an die du dich anlehnen kannst. Wenn du kein Fundament fester innerer Grundsätze hast, ja, dann brauchst du eben als Ersatz eine Brandmauer. Das ist der große Verdacht. Aber, und das ist eben auch wichtig, das ist die Vergangenheit. Jetzt schauen wir in die Zukunft und es ist durchaus möglich, ja, es ist vielleicht sogar wahrscheinlich, das können wir einfach noch nicht sagen, dass diese Amtseinsetzung, dass eben der Friedrich Merz reift im Amt. Und als Schweizer, das muss ich auch immer wieder hinausstreichen, schaue ich ja von außen auf Deutschland. Ich schaue ja aus der Distanz auf ihr Land. Und ich kenne auch nicht alle Geländekammern und Befindlichkeiten. Und wenn jetzt der Friedrich Merz in diesem Studio sitzen würde, dann könnte er mir vielleicht überzeugend darlegen, warum das, was ich sage, ein sicherer Weg gewesen wäre, nicht die Kanzlerschaft zu erobern, nicht die Wahlen zu gewinnen, auch nicht mit so einem knappen Resultat. Da gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten. Ich blicke auch nicht in alle Geländekammern hinein, aber von meinem Verständnis von Politik ist es eben entscheidend, dass sie ein klares Programm haben, dass sie ihre Partei, ihre Leute auf dieses Programm einschwören, auf das sie dann ihre eigene Partei auch hinter sich wissen. Dann müssen sie auch nicht immer lavieren, vorpreschen, zurückrudern, sich entschuldigen, mal so und mal anders. Und der dritte Punkt, den man hier einfach erwähnen muss, ist die Frage, hat Friedrich Merz die Wirklichkeit erkannt? Hat er gemerkt, was die Stunde geschlagen hat? Und schauen wir es mal ganz unideologisch an. Schauen wir es mal einfach vom nationalen Interesse in Deutschland an. Was ist ein zentrales deutsches Interesse? Das ist sicherlich, und ich glaube, da spreche ich den meistens aus dem Herzen oder da haben wir eine Übereinstimmung, das Wichtigste ist doch, dass es den Bürgern gut geht, dass sie in Frieden leben können, dass sie in Sicherheit leben können und dass sie ein anständiges Auskommen finden, dass sie einen Job haben, dass sie genügend Geld verdienen können. Das sind so ein paar ganz einfache, fast schon stammtischmäßige Grundorientierungen, die gegeben sein müssen. Hat da Friedrich Merz die richtigen Weichenschaltungen in seinem Hirn? Sind da seine Synapsen auf Wirklichkeit getaktet? Sind sie kodiert auf die Realität? Oder hechelt er da irgendwelchen Wahnvorstellungen und Traumgebilden, fälscherischen Eingebungen seines Hirns nach? Da habe ich eben den Verdacht, es könnte sein. Beim Frieden hapert es ja schon gewaltig. Ich meine, bis vor kurzem wollte er noch mit Taurus-Raketen deutsche Spezialisten, deutsche Soldaten in die Ukraine schicken, um russische Ziele tief im russischen Gelände anzugreifen. Ich meine, eine geradezu selbstmörderische Taktik, vor allem, wenn man sich die deutsche Militärgeschichte vor Augen führt. Die Deutschen müssen es ja als Erste wissen. Also den Frieden hat er riskiert mit seiner Konfrontationspolitik und macht es immer noch. Denn nur einen Tag nach den Wahlen hat er ja getwittert, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, obwohl sich ja eigentlich jetzt alle von dieser Kriegsbegeisterung gewissermaßen in Anführungszeichen von dieser Untergangsbegeisterung des ukrainischen Präsidenten Zelensky abwenden. Friedrich Merz ist gewissermaßen in der Europäischen Union der letzte Verbündete von Zelensky. Auch der Emmanuel Macron ist da ja von der Fahne gegangen, nachdem er bis vor kurzem noch mit NATO-Truppen Richtung Moskau marschieren wollte. Ich meine, das sind schon schwindelerregende Wendehälse, die sie da haben. Das zeigt natürlich auch einiges. Die Glaubwürdigkeit tendiert gegen null. Aber manchmal darf man in der Politik auch nicht zu viel Glaubwürdigkeit erwarten, obwohl sie wichtig ist. Man muss erwarten, dass die Leute wenigstens situativ das Richtige machen. Glaubwürdigkeit wäre gut, aber ist Mangelware leider im heutigen politischen Personal. Also Merz, der letzte Zelensky-Verbündete bis zum Untergang, also Frieden, das hat er nicht gewährleistet. Dann Sicherheit. Die ganze Frage der Kriminalität, der öffentlichen Ordnung, der Migration, der importierten Kriminalität und all diese Dinge. Was hat da der Friedrich Merz gemacht? Er hat jahrelang die AfD verteufelt als Nazi-Partei, versuchte sie zu diskreditieren, hat damit natürlich auch dieses Thema, das die AfD am konsequentesten nach vorne gebracht hat, mit dem Gifthauch des Bösartigen umgeben, eingenebelt, als er dann gemerkt hat, dass es nicht mehr anders geht, aufgrund dieser unglaublichen Fälle und Messerstechereien, die sie da haben, hat er dann noch ganz schnell die Fahne gewechselt, aber die Sicherheit ist heute in Deutschland nicht vorhanden. Und er hat da keine glaubwürdige Rolle, auch da keine glaubwürdige Rolle im Wahlkampf gespielt. Da muss er also voll auf AfD-Kurs gehen. Wie will er das machen, wenn er die AfD dermaßen verteufelt, wenn er seine Brandmauer, da seinen Ideologieersatz dermaßen beschwört und sich damit natürlich auch den Linken, den Sozialdemokraten auf dem Serviertablett ausliefert. Die Sozialdemokraten übrigens, die natürlich ganz genau wissen, dass sie eine wichtige Rolle spielen und dass es sich Friedrich Merz nicht leisten kann, schon abgesägt zu werden, kaum betritt er sein Amt. Also wenn er so macht wie der Kanzler Nehammer, Ex-Kanzler Nehammer in Österreich mit seiner ÖVP, dann wäre Merz ein Ritter der noch traurigeren Gestalt, wenn er nicht einmal den Absprung ins Kanzleramt schafft. Also er überschätzt da möglicherweise seine Stärken und es könnte sehr gut sein, dass das passiert, was die AfD ihm vorgeworfen hat, dass er nämlich das, was er versprochen hat, gar nicht umsetzen kann mit den Sozialdemokraten. Allerdings, auch hier, möglich ist alles in der deutschen Politik. Da können ja in Windeseile religiöseste Wahrheiten aus der unmittelbaren Vergangenheit, so mir nichts, dir nichts, über Bord geworfen werden. Die Befürchtung steht natürlich im Raum, dass Merz bei den Schulden, beim Geldausgeben, beim Sozialen der SPD entgegenkommen wird. Dafür wird sie sich etwas zurücknehmen bei der Migrationspolitik. Verhinderung, das ist schon möglich, um den Preis dann gigantischer Schulden und entsprechend vielleicht höherer Steuern, mehr Belastungen für die Wirtschaft und so weiter. Also das ist ein Kantengang, das ist ein Ritt auch auf der Rasierklinge. Aber wir waren beim Thema Sicherheit und da hat eben Merz bis jetzt auch nicht überzeugend liefern können. Da fehlte ihm eben auch das innere Feuer. Und das Dritte, und bei der Sicherheit, dann können Sie natürlich eben Frieden dann auch noch dazu nehmen. Wohlstand, ja, das ist das Dritte. Ich meine, wenn Sie den Wohlstand haben wollen in Deutschland, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, das wird ausgeblendet, das wird auch von allen Zeitungen bei Ihnen ausgeblendet, meine Damen und Herren, da müssen Sie eben auch von der Außenpolitik reden. Deutschland braucht bezahlbare Energie. Und wenn man bezahlbare Energie will, das hat gestern der Oskar Lafontaine an einem Vortrag in Zürich ganz hervorragend ausgeführt, wenn Sie bezahlbare Energie wollen, dann müssen Sie diese Energie dort einkaufen, wo sie am billigsten ist. Und das ist nicht Amerika, das sind nicht die Vereinigten Staaten von Amerika für Deutschland, sondern das ist Russland, das war Russland. Und wenn das eine Notwendigkeit ist, dann müssen Sie sich fragen, unser nationales Interesse, unser Wohlstandsinteresse ist bezahlbare Energie. Also haben wir kein Interesse daran, mit Russland Krieg zu führen, auch wenn wir starke, erhebliche Differenzen haben, was rechtsstaatliche Vorgänge, innenpolitische Vorgänge angeht und natürlich auch diesen Krieg in der Ukraine. Trotzdem müssen wir da eine Lösung finden. Wir können nicht auf vollen Konfrontationskurs gehen. Wir können ohne diese russische Energie nicht überleben. Oder wir müssen einen Plan B haben. Was ist der Plan B? Amerika ist es nicht, da ist die Energie teurer. Wenn sie genauso billig wäre, dann wäre das kein Problem. Es gibt da keinen Ersatz. Gut, Sie können sagen, steigen wir wieder voll in die Kernenergie ein. Auch das ist eine Möglichkeit, das wäre auch günstiger. Aber so wie die Dinge jetzt liegen, kommen Sie um Russland nicht herum. Und das muss man auch in Betracht ziehen. Und da ist Friedrich Merz komplett neben den Schuhen, da ist er komplett neben der Wirklichkeit. Und das sind natürlich schon wesentliche Fragen, die einen dann natürlich an einen entscheidenden Punkt bringen, nämlich zur Überlegung, ist Friedrich Merz ein Politiker, dem es wirklich um die Sache geht, dem es wirklich um Deutschland geht, dem es um die Deutschen geht, oder aber hat er am Schluss eine egozentrische Vendetta-Agenda, eine revanchistische Agenda gegenüber der Angela Merkel? Das ist jetzt ein bisschen Küchentischpsychologie, dass er deren jetzt rückwirkend noch beweisen will, dass er ja eigentlich der Bessere ist als sie und zu Unrecht damals von ihr abgesägt worden war bei diesen Postengerangeleien, bei diesen Postenrangeleien im Zuge der Kanzlerschaft damals von Frau Merkel, im Zuge der Vorbereitung der Kanzlerschaft. Also geht es ihm vor allem um den Posten, geht es ihm ums Amt oder geht es ihm um Deutschland. Es gibt viele Indizien, dass man hier ein eher zynisch, wenig begeistertes Fazit ziehen könnte. Es gibt viele, viele Fragezeichen. Wir haben eine ganze Reihe davon in unseren Sendungen immer wieder aufgezeigt. Aber man muss, und das gehört eben auch zu einem kompletten Bild dazu, man muss hier immer auch die Möglichkeit in den Raum stellen, dass politische Konstellationen sich verändern können, dass Menschen, wenn sie in ein bestimmtes Amt kommen, dass sie sich zum Positiven verändern. Viele entwickeln sich zum Negativen. Kaum sitzen sie auf einem neuen Amtssessel, findet eine Persönlichkeitsveränderung statt über das Gesäß, über den Hintern, via Rückgrat ins Großhirn. Und plötzlich ist der eherne Grundsatzpolitiker von einst zu einem wendigen Opportunisten geworden, der nur noch dafür schaut, dass er möglichst lange im Amt und in den Pfründen bleibt. Das ist eine Variante, die ich oft beobachtet habe, aber ich will das niemandem unterstellen, bevor es nicht passiert ist. Und wir wollen auch bei Friedrich Merz nicht vorgreifen. Also er hat das Potenzial, keine Frage. Er hat die Möglichkeiten, er hat es fast versemmelt. Er wäre um ein Haar abgefangen worden. Aber es ist möglich, dass alles gut herauskommt. Wir wünschen es ihm selbstverständlich hier an dieser Stelle. Das ist übrigens auch ein Thema in der neuen gedruckten Weltwoche, die heute in der Schweiz erscheint, aber ab morgen und übermorgen an viel mehr deutschen Kiosken auch zu haben sein wird. Einige Schwerpunkte hier. Der Kanzler der Mauer, das ist für mich auch Friedrich Merz. Natürlich ein skeptischer Blick, skeptischer als das, was Sie in der Mainstream-Presse über Merz lesen können. Der Kanzler der Mauer, der Aberwitz. Ich meine, die Mauer ist eingerissen worden von den Ostdeutschen. Die sind auf die Barrikaden gestiegen. Und Helmut Kohl hat den Mantel der Geschichte gepackt und hat diese Wiedervereinigung durchgezogen, die innerdeutsche Grenze dann auch verfassungsmäßig aufgelöst durch die Wiedervereinigung. Er hat das auch gegen Widerstand durchgesetzt innerhalb der politischen Szene der Bundesrepublik. Also die CDU gehört auch zu den Mauerzertrümmern. Und jetzt eben dieser Aberwitz, dieser Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet Friedrich Merz hier eine Brandmauer errichtet. Ausgerechnet und genau dort, wo die ehemalige innerdeutsche Grenze stand. Es ist so offensichtlich, dass es vermutlich den Deutschen wie Schuppen vor den Augen fällt und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Brandmauer halten kann. Der Kanzler der Mauer, CDU Friedrich Merz, Chef Merz, wirkt wie aus der Zeit gefallen. Gelingt ihm der Anschluss an die Gegenwart? Bis jetzt ist es ihm noch nicht gelungen. Kampfzone einsiedeln, deutsche Linksextreme versetzen Klosterdorf in Aufruhr. Das ist ein Riesenskandal, wie da die Alice Weidel in der Schweiz von einer, ich glaube, Deutschen, wir müssen, das muss man ganz genau hier untersuchen, Sie sehen die Ergebnisse auch im Blatt drin, von einer Aktivistin, gewissermaßen zum Mobbing freigegeben wurde. Man hat eine Ad personam-Demonstration angerufen, man hat sogar eine Bewilligung bekommen und dann sind in der Schweiz lebende Deutsche oder vielleicht auch aus Deutschland kurzfristig Angereiste, die haben dann demonstriert gegen Alice Weidel. Und das ist einfach eine Schande für die Schweiz, dass so etwas überhaupt bewilligt wird, dass so etwas stattfindet. Alice Weidel ist eine deutsche Politikerin, die sich in der Schweiz politisch überhaupt nicht äußert, sich überhaupt nicht einmischt, obwohl sie mit einer Schweizerin verheiratet ist. Die beiden haben zwei Kinder, die natürlich dann auch dem Druck ausgesetzt sind, diesem Mobbing. Und dass man so etwas zulässt von Seiten der Behörden, es ist allerdings ein linker Behördenvertreter da gewesen, ein Herr Schönbächler, der das jetzt rückwirkend auch als Fehler bezeichnet, was ich etwas wohlfeil finde. Das ist für die Schweiz etwas sehr Beschämendes, was da passiert ist. Aber wir gehen diesen Vorgängen nach. Wir untersuchen sie als einzige Schweizer Zeitung. Sagt Ihnen ja auch einiges aus, dass hier eine stille Komplizenschaft eben vorherrscht zwischen diesen hochwohl löblichen, da mit dem abgespreizten kleinen Finger schreibenden Publizisten und Journalisten und diesem Pöbel auf der Straße, der hier gegen eine Politikerin, die eine ganz ruhige Rolle spielt in der Schweiz, hier antritt. Und in der Schweiz haben wir immer die Philosophie gehabt, dass man aus der Schweiz heraus nicht agitieren soll als Politiker in andere Länder hinein. Da sind wir wegen unserer Neutralität zur Zurückhaltung verpflichtet. Nicht die Journalisten, nicht die Bürger, aber die Offiziellen. Da hat man immer einen Riegel geschoben. Aber das macht man eben überhaupt nicht. Wenn da irgendein, eben Zelensky oder ein vielleicht ja eine Frau Nawalny oder wer auch immer, wenn die kommen, die Aktivisten, und dann aus der Schweiz heraus andere Länder angreifen, dann rollt man ihnen den roten Teppich aus. Oder wenn sie da am World Economic Forum kommen, um irgendeine politische Aktivistenszene durchzuziehen, dann macht man nichts dagegen. Aber wenn Politiker, die jetzt aus persönlichen Gründen hier leben, eine ganz ruhige Rolle spielen, dann löst das bei diesen Linksradikalen einen Aufstand aus und die Schweizer Behörden entblöden sich nicht, dann da auch noch mitzumachen. Schweizer Richter schützen Terroristen. Wir schauen uns natürlich hier etwas die Entwicklungshilfe an. Oscar-Regisseur Edward Berger im großen Interview. Wenn ich in Zürich lande, verspüre ich Heimatgefühle. Edward Berger, für mich einer der ganz Großen des internationalen Kinos, Deutscher, Berlin lebend, mit österreichischem Hintergrund, aber auch Verbindungen in die Schweiz, im Westen nichts Neues, fantastischer Film, jetzt Konklave, räumt ab, 8 Oscar-Nominierungen, das ist ein ganz toller, übrigens auch sehr bescheidener Star des Hollywood-Kinos. Warum ich Tango liebe, die Autobiografie von Papst Franziskus in dieser Ausgabe. Was sind ein paar Nachrichten des Tages, die wir anschauen müssen? Eine Blutfehde, die nicht enden will. In Bielefeld Schießerei. Ja, sie haben einen Clan, sie haben ein Bandenwesen jetzt in Deutschland importiert. Das sind Mafiastrukturen, die sich natürlich ausbreiten dort, wo der Staat versagt. Also süditalienische Verhältnisse in der Bundesrepublik. Das ist unfassbar und ist natürlich auch ein Armutszeugnis für die Parteien, die in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland regiert haben. Und da sind die CDU, CSU zu nennen, da ist die SPD zu nennen, da sind die Grünen zu nennen, da ist die FDP zu nennen. Die haben komplett versagt. Und das Zeugnis ihres Versagens sehen Sie in diesen Bildern in der Bundesrepublik. Und das ist der Grund, warum eine AfD, warum die Alternative dermaßen zulegen konnte, obwohl das noch eine unerfahrene Partei ist, obwohl diese Partei ganz massiv verleumdet wird. Das ist einfach ein krachendes Scheitern. Und die Demut, die Einsicht in die eigenen Fehler, die ist ja überhaupt nicht vorhanden. Wobei, das darf man bei den Politikern ja sowieso nicht erwarten, auch in der Schweiz nicht. Die geben ja nie einen Fehler zu. Die große Angst der CDU im ostdeutschen Blauland, ja, Friedrich Merz könnte es ja machen wie Merkel. Er muss doch keine Angst haben. Er könnte der AfD das Programm wegnehmen, um sich dann als Chef da der rechten Szene zu profilieren, aber auch als Gralshüter da der mittigen und gepflegten Zustände. Aber mit der Brandmauer halbiert er sich selber, amputiert er sich selber, schwächt er sich und wertet er das linke Lager auf. Er hat es noch nicht einmal gemerkt. Also knapp daneben ist eben auch daneben dieses Falschliegen, den Penalty immer neben dem Pfosten setzen, auch wenn er wunderbar aufgelegt ist. Ja, bei der Welt geben sie sich jetzt natürlich Mühe, hier das Ganze etwas schön zu reden. Man muss kritisch sein bei diesen CDU-Leuten. Die werden in der deutschen publizistischen Szene viel zu bengalisch beleuchtet. Trump zur Ukraine. Ich kann euch sagen, dass ihr die NATO vergessen könnt. Ja, und er macht jetzt auch einen Rohstoffdeal. Das sind eben nationale Interessen. Der macht's richtig. Aber Friedrich Merz, der letzte Verbündete von Zelensky, bis in den Untergang? Fragezeichen. Deutschland kann sich das gar nicht leisten, diese Konfrontation mit Russland. Wir schaffen das, der gleiche Übermut in neuer Verpackung. Ohne Frau Wagenknecht dürfte es für das BSW spürbar schwerer werden. Skurriler Heldenkult um die Linkspartei. Ja, die Linkspartei hat einen guten Wahlkampf gemacht. Das hatten wir auch nicht so auf dem Radar hier. Die haben das lustig gemacht, auch Operation Silberlocke und so weiter. Aber klar, wenn natürlich von links bis Mitte bürgerlich, was auch immer, halb rechts, die Parole ausgegeben wird, wir sind gegen rechts, und der SPD-Fraktionschef damals Mützenich gesagt hat, jetzt habt ihr die Tore zur Hölle aufgestoßen, weil ihr die Stimmen der AfD-Abgeordneten akzeptiert, die CDU, dann ist das natürlich ein Konjunkturprogramm für die Linken, die links heißen und eben nicht rechts sind. Man hat rechts dermaßen verteufelt, dass die Linken eigentlich gar nicht so viel machen mussten, um hochgespült zu werden. Die müssen Danke sagen der CDU, sie mit der Brandmauer, sie müssen Danke sagen der SPD und sie können Danke sagen den deutschen Medien, die hier also unschätzbare Wahlhilfe, unbezifferte Wahlhilfe betrieben haben. Das ist übrigens auch ein Thema, die Einseitigkeit der deutschen Medien, die ganze Alternativlosigkeit, die da heraufbeschworen wurde. Man hat ihnen ja eingeredet, ihr dürft nicht die AfD wählen, dann seid ihr Nazis, also dürft nur die anderen wählen. Damit haben natürlich die Medien an einer Art Wahlfälschung sich beteiligt. Sie haben nämlich ein Klima ihnen vorzugaukeln, versucht der Alternativlosigkeit, aber eben, das wissen Sie als Weltwoche-Daily-Zuschauer, in der Demokratie muss es immer eine Alternative geben. Ja, Sarah Wagenknecht hat gesagt, sie wolle sich jetzt zurückziehen. Sie werde sich zurückziehen, wenn es nicht für den Bundestagseinzug reicht. Wobei, es hat es, glaube ich, noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine so schnell gegründete Partei in den Bundestag gekommen ist. Für mich wäre das ein großer Verlust, wenn Sarah Wagenknecht nicht mehr in der Politik dabei wäre. Gut, das ist natürlich auch eine Riesenbelastung, wenn du so im Fokus stehst, selbstverständlich, da hat man natürlich auch so die einen oder anderen Gedanken, aber das ist doch eine Bereicherung, die Sarah Wagenknecht für die deutsche Politik. Ich teile bei weitem nicht alle ihre Positionen, aber sie ist intelligent, sie ist schlagfertig, sie kann sich besser verkaufen als zum Teil da ihre Opponenten oder manchmal auch nicht nur Opponenten auf Seiten der AfD. Dort ist übrigens der große Unterschätzte, ist der Tino Chrupalla. Das ist für mich einer der überzeugendsten, auch in der Öffentlichkeit überzeugendsten AfDler, ein hervorragender Mann, ein bodenständiger Mann, der hat noch gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient. Die Alice Weidel ist jetzt im Vordergrund gestanden, eine brillante Rednerin. Im direkten Infight, im Nahkampf, in den Diskussionen muss sie noch zulegen. Da ist der Tino Chrupalla sehr stark, dafür ist er vielleicht in der rednerischen Vehemenz nicht so oppositionsgeschliffen wie die Alice Weidel, die da natürlich auch punkto rednerischer Wucht einem Christian Lindner, der ja egal, was man von seiner Performance halten mag, sicherlich zu den guten Rednern im Bundestag gehört hat. Aber Frau Wagenknecht nicht mehr in der deutschen Politik, das ist ein Verlust. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschwört das Gespenst Björn Höcke. Thorsten Frey wird erwähnt, der CDUler, der hat mir einen guten Eindruck gemacht in den letzten Tagen und Wochen. Dieser Thorsten Frey ist mir aufgefallen, könnte ein kommender Mann sein in dieser CDU. Thomas Greminger, der Schweizer Diplomat und Ex-Generalsekretär der OSZE, im großen Interview mit der Presse, da bekommen Sie auch eine Regierung unter weitgehendem Ausschluss des Wählerwillens. Mal sehen, wie die Österreicher, die da etwas flexibler sind als andere Länder, wie sie mit dem umgehen. Aber es ist also auch ein unglaublicher Vorgang. Auf jeden Fall heute in der Presse ein sehr interessantes Interview mit dem Schweizer Diplomaten. Die Entzauberung von Carlo Tavares. Stellantis mit massivem Gewinneinbruch. Das ist ein großer Automobilkonzern. Stellantis und Tavares, der Chef dort, der CEO. Da möchte ich einfach Folgendes sagen. Die Zerstörung der Autoindustrie in Europa ist das Werk der Politik, aber auch das Werk von einigen CEOs, die sich von der Politik haben, die Wirtschaft diktieren lassen, die unternehmerische Strategie. Herbert Diess wäre zu nennen, allen voran der VW-Chef. Wir haben schon über ihn gesprochen, den man sofort hätte rausschmeißen müssen, als er da diese politischen Initiativen bejubelt hat. Da sehen Sie eben auch, dass der Staat viel zu weit drinsteckt. Jetzt da war es, Stellantis in Schwierigkeiten. Ich bin ein Patriot des individuellen automobilen Verkehrs. Das ist für mich Freiheit auf vier oder auf zwei Rädern. Und die Verbrenner-Hexenjagd, die Hexenjagd gegen den Verbrennermotor, das ist etwas vom Dümmsten, was man überhaupt nur machen konnte. Das ist genauso dumm wie diese Energiepolitik, die betrieben wurde, eine Politik des angemaßten Wissens, als ob die Politiker, die noch nie einen Bleistift verkauft haben, eine Vorstellung hätten, wie man die Energieversorgung organisieren soll, welche Träger da richtig sind, oder als ob sie wüssten, wie man einen Autokonzern führt. Das werden Sie jetzt übrigens sehen in Deutschland, da verlieren ganz viele Grüne ihren Job. Und da will ich ja mal sehen, auch bei einem Robert Habeck und anderen, ob die dann eine Stelle in der Privatwirtschaft finden. Ich habe da so meine Zweifel, aber das geschieht ihnen recht, weil die haben sich ohne jegliche Demut, ohne jegliche Bescheidenheit, haben die also ihre Positionen missbraucht, um sich in Dinge hineinzumischen, von denen sie überhaupt nichts verstanden haben. Bei aller Kritik, die wir auch hier äußern, ein Friedrich Merz hat immerhin eine gewisse Wirtschaftserfahrung. Er ist auch kein wirklicher Unternehmer. Er ist eher der Lobbyist, er ist mehr der, der seine politischen Kontakte dann versilbern konnte in der Wirtschaft. Aber das ist immerhin schon etwas. Das ist einer, der zumindest den Kontakt mit der Wirtschaft natürlich stark und intensiv gepflegt hat, auch in Aufsichtsräten. Und deshalb ist da viel mehr Kompetenz vorhanden. Also bei aller Kritik, die immer konstruktiv gemeint ist, wünschen wir der neuen deutschen Regierung, so sie denn zustande kommt, viel Erfolg. Davon hängt viel ab, auch in der Schweiz. Und wir bleiben ungeachtet all dessen natürlich sehr kritisch und hoffentlich unabhängig dabei. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Eine wieder etwas längere Sendung, aber wir haben halt einfach viele Dinge zu besprechen dieser Tage. Machen Sie es gut und einen schönen Finish, ein schönes Wochenfinale hier. Und seien Sie nicht zu enttäuscht oder zu verzagt, was passiert. Deutschland bewegt sich in die richtige Richtung politisch, bewegt sich hin zur Wirklichkeit. Vielleicht nicht so schnell, wie es wir hier wollen, auch die Zuschauer unserer Sendung. Aber man darf manchmal auch nicht zu viel erwarten. Es gibt halt in der Demokratie viele Menschen. Und manche sind halt noch nicht überzeugt oder sie sind sehr überzeugt, dass das Gegenteil richtig ist. Es geht natürlich den Deutschen auch immer noch sehr, sehr gut, sodass man relativ gesprochen, sodass man sich glaubt, bestimmte Experimente erlauben zu können. Das braucht halt Zeit. Demokratien sind keine Diktaturen. Da kann man zum Glück nicht einfach durchregieren. Machen Sie es gut, bis bald, ich melde mich zurück.